die Person meinte dann so, eigentlich heißt das, wir sollten das ganz anders angehen. Und wenn wir zum Beispiel ein Schwimmbad bauen wollen, dann soll es nicht mehr darum gehen, dass wir einfach dieses Schwimmbad haben wollen, weil das wäre nett, ein Schwimmbad zu haben, sondern der Gedankengang sollte vielmehr lauten, ist das ein Schwimmbad, was sich in 5 Jahren selbst finanzieren kann.
Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Hanna. Schön, dass ihr da seid.
Ja, freue mich auch sehr.
Hanna, was trinkst du am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Ich trinke am liebsten ein großes Bier.
Alles klar, dann hole ich uns mal 3. Und Prost.
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 Ja, herzlich willkommen zu unserer 68. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Hinterm Tresen stehen für euch heute Rudi und Martin, das bin ich, und an der Theke sitzt Hanna Hasenberger. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Hanna, ich darf dich heute vorstellen. Du hast nämlich deinen Bachelor Internationale BWL an der WU Wien gemacht, hast danach einen dualen Master in Urban Studies an der London School of Economics und Politikwissenschaften an der Sciences Po Paris studiert. Bevor du deinen PhD in Economics an der University of Hertfordshire gemacht hast. Heute bist du Teaching Associate an der University of Cambridge an der Geographischen Fakultät und beschäftigst dich in deiner Forschung mit der Interaktion von Staaten und Finanzmärkten.
Genau, und in der heutigen Folge möchten wir mit dir über die Finanzialisierung auf kommunaler Ebene sprechen, darüber, wieso es zu dieser Finanzialisierung kommt und was die Folgen sind. Zuerst aber einmal, Hanna, bist du die erste Wirtschaftsgeografin, die bei uns zu Gast ist. Und das ist natürlich interessant für uns. Und uns würde interessieren, worin unterscheidet sich denn die Wirtschaftsgeografie von Wirtschaftswissenschaften?
Gute Frage. Also vielleicht hole ich ganz ein bisschen aus und erkläre nur kurz, dass die Geografie ist ja sehr vielschichtig. Also es gibt einerseits die eher naturwissenschaftliche Geografie, die wir als Geologie bezeichnen, eigentlich so Erdwissenschaften. Und dann gibt es in der Geografie aber auch die Humangeografie, die sich mit der Gesellschaft und den Leuten beschäftigt. Und die Wirtschaftsgeografie ist eine Subdisziplin von der Humangeografie und beschäftigt sich mit sehr vielen verschiedenen Dingen. Also Wirtschaftsgeografie ist auch noch unendlich vielschichtig, aber beschäftigt sich oft mit Sachen wie, was sind die lokalen Auswirkungen von wirtschaftlichen Veränderungen. Also wie sieht das wirklich aus? Wie kann man die Wirtschaft quasi greifbar machen? Also da geht es dann zum Beispiel um so Sachen wie, wir wissen, dass Hauspreise steigen, aber wie sieht es dann in meinem Viertel aus oder in dem Ort, in dem ich lebe? Und gibt es da Unterschiede zwischen verschiedenen Orten oder ist das ganz einheitlich? Also ich würde sagen, die Wirtschaftsgeografie bringt vielleicht ein bisschen eine Nuancierung in Debatten zu großen wirtschaftlichen Themen. Und im Vergleich zu den Wirtschaftswissenschaften würde ich sagen, in den Wirtschaftswissenschaften geht es oft eben um diese großen Themen, um makroökonomische Zusammenhänge. Und Theorie wird sehr oft von so einer Art Top-Down-Perspektive gebildet. Wohingegen in der Geografie ist Theorie sehr oft ausgehend von, ja, was eben um uns herum passiert. Also zum Beispiel lokale Fallstudien und so. Also ein bisschen mehr ein Bottom-up-Ansatz. Und ich glaube, die Wirtschaftsgeografie vereint diese beiden Ansätze dadurch, dass es in wirtschaftsgeografischer Forschung oft darum geht, was sind die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Ebenen. Also wie zum Beispiel hängt etwas, was auf sehr lokaler Ebene passiert, mit nationalen oder globalen ökonomischen Veränderungen zusammen.
Ja, spannend. Danke dir für diese Einschätzung.
Okay, und damit steigen wir dann auch direkt ins erste Thema ein. Hanna, du beschäftigst dich in deiner Forschung mit der Finanzialisierung von Kommunen und den Auswirkungen, die diese Finanzialisierung hat. In unserer 45. Folge haben wir mit Anina Kaltenbrunner bereits über das Thema Finanzialisierung gesprochen. Aber für alle, die die Folge nicht gehört haben, kannst du einmal kurz erklären, was mit Finanzialisierung im Allgemeinen gemeint ist.
Ja, klar. wie die Geografie ist die Finanzialisierungsliteratur unendlich vielschichtig und da gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Ansätze zu erklären, was Finanzialisierung eigentlich ist. Also ich schätze, Nina hat das wahrscheinlich auch besprochen in dem Podcast. Aber wenn ich es ganz kurz zusammenfassen würde, würde ich vielleicht sagen, die Finanzialisierung bedeutet, dass finanzielle Gewinne und der Finanzsektor, also Finanzakteure, immer wichtiger werden in der Art, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, aber auch zum Beispiel in der Art, was für Dinge produziert werden. Also quasi eine steigende Rolle für Finanzakteure und die Suche nach Finanzgewinnen.
Und kannst du uns sagen, warum du dich gerade für die Finanzialisierung auf kommunaler Ebene interessierst? Und was du daran interessant findest oder relevant findest?
Herr Rudi hat ja vorher meinen Werdegang kurz besprochen, meinen akademischen Werdegang. Und vielleicht ist Leuten aufgefallen, aber der ist ja sehr bunt und nicht ganz geradlinig. Ja, ich habe im Master Geografie und Stadtforschung studiert. Also habe mich während des Masters schon so für Sachen interessiert wie Gentrifizierung und was ist die Rolle des Staates in der Gentrifizierung, also der Verdrängung von einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen durch zum Beispiel große Stadtrenovierungsprojekte. Und mein Interesse war da so ein bisschen, warum sagen die Kommunalregierungen oft so Sachen wie, das ist super wichtig für unsere Stadt und für die Bevölkerung und so. Und dann im Endeffekt sehen wir aber, dass es ganz viel Ungleichheit teilweise auslöst, also dass die Stadtprojekte vielleicht nicht jedem gleichermaßen zugutekommen. Und dann habe ich weiter nach meinem Master beschlossen, mal nicht an der Uni weiter zu forschen, sondern habe für 2 Jahre in so einer Beratungsagentur gearbeitet und mich genau mit Stadtpolitik beschäftigt, also es war eine Beratungsagentur für Stadtpolitik. Und da habe ich weiterhin diese Zusammenhänge gesehen und irgendwann habe ich begonnen, mich ein bisschen einzulesen und da bin ich dann auf den Begriff der Finanzialisierung gestoßen. Und da hieß es dann öfters zum Beispiel, dass Finanzialisierung dafür verantwortlich ist, dass Gentrifizierung passiert zum Beispiel. Ich habe eben gesehen, dass es da irgendwie so ein bisschen eine Kluft gibt zwischen, einer Diskrepanz zwischen was Stadtpolitik machen möchte und sagt, dass sie macht und was dann wirklich passiert und wie sehr das eben auch einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen zugutekommt. Und habe dann eben irgendwie so gehört, vielleicht spielt Finanzialisierung eine Rolle, wusste noch nicht gar nicht wirklich, was das ist damals. Und so habe ich dann mein Doktoratstudium begonnen. Also eigentlich so aus der Frage heraus, dass ich gerne wissen wollte, was passiert hier? Warum ist Stadtentwicklung oft so ungleich? Und was ist die Rolle des Staates darin? Und was ist die Rolle von dieser Finanzialisierung? Und mit diesen Fragen habe ich dann mein Doktoratsstudium begonnen. Und warum ich glaube, dass es wichtig ist, ist, dass die Stadtregierungen oder kommunale Regierungen oft verantwortlich sind für die Dienstleistungen, die im Alltag unter anderem am wichtigsten sind für viele Leute. Also eben zum Beispiel Wohnen und Transport und Pflege und Schulen. Und ich dachte, wenn es da Veränderungen gibt in der Art, wie Kommunen funktionieren und ihre Arbeit machen, dann hat das wohl auch Auswirkungen auf die Art, wie diese Dienstleistungen angeboten werden. Und das beeinflusst dann die Lebensqualität von vielen Menschen ganz direkt und oft auch von eben zum Beispiel einkommensschwacheren Menschen, die oft mehr auf diese öffentlichen Dienstleistungen angewiesen sind oder zum Beispiel, weiß nicht, alleinerziehende Mütter.
Mhm. Ja, spannend. Das heißt, man kann sagen, du bist eigentlich eher über dein Interesse an Kommunen zum Thema Finanzialisierung gekommen, als andersrum, dass du dich mit Finanzialisierung auseinandersetzen wolltest und dann bei den Kommunen gelandet bist.
Genau, und ich glaube, das ist ein sehr geografischer Ansatz tatsächlich.
Also, das glaube ich auch.
Hanna, kannst du sagen, wie sich diese kommunale Finanzialisierung von der Finanzialisierung auf Landes- und auf Bundesebene unterscheidet?
Ja, wenn wir Finanzialisierung als die steigende Rolle von Finanzgewinnern und Finanzakteuren definieren, können wir das auch auf die kommunale Ebene umlegen. Und also ich habe jetzt gerade besprochen, wie ich zu meinem Doktoratstudium gekommen bin. Und das war dann eigentlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Also was ist eigentlich diese kommunale Finanzialisierung? Ich weiß jetzt circa, was ist Finanzialisierung, aber was bedeutet das auf kommunaler Ebene? Und das ist eigentlich überhaupt nicht so einfach zu definieren, weil ich bin dann drauf gekommen, dass es in der Geografie sehr viel verschiedene Literatur gibt, die diesen Begriff der kommunalen Finanzialisierung oft sehr unterschiedlich verwenden. Und ich habe dann versucht, diese Literatur zusammenzufassen und habe für mich kommunale Finanzialisierung definiert als einerseits ein stärkeres Interesse an Finanzgewinnen und ein stärkeres Engagement mit dem Finanzsektor in der Art, wie Kommunen ihre Einnahmen oder Ausgaben managen. Und gleichzeitig aber auch die Art, wie verschiedene kommunale Entwicklungsstrategien zum Beispiel oft unbeabsichtigt ermöglichen, dass öffentliche Dienstleistungen finanzialisiert werden. Also zum Beispiel die Stadtentwicklung und der Wohnbau. Und das ist noch immer sehr abstrakt, glaube ich. Also ich habe dann versucht, 4 Kanäle zu identifizieren, durch die diese Finanzialisierung empirisch stattfindet, aufbauend auf eine Reihe an anderen wissenschaftlichen Artikeln. Also habe versucht, das quasi zu ordnen. Okay, ich habe 4 Kanäle identifiziert, durch die die kommunale Finanzialisierung empirisch stattfindet. Und der erste davon ist die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, zum Beispiel Immobilien, und die Auslagerung von öffentlichen Dienstleistungen, also zum Beispiel, dass Pflege nicht mehr direkt von der Kommune bereitgestellt wird, sondern dass da eine private Firma dafür beauftragt wird, dass das zur Finanzialisierung von diesen öffentlichen Eigentumswerten und den Dienstleistungen führen kann, nicht muss, aber führen kann. Und vor allem, wenn diese neuen Eigentümer oder Firmen, die dann die Dienstleistungen erbringen, die umstrukturieren, so dass die Finanzgewinne quasi gesteigert werden, was oft auf Kosten der tatsächlichen Dienstleistung kommen kann.
Vielleicht ganz kurz, das heißt, durch die Privatisierung unterwirft man quasi diese Bereiche einer Marktlogik.
Genau.
Und nimmt sie aus der öffentlichen Vorsorge, die weniger profitorientiert ist, heraus.
Genau. Und das ist ja die Logik der Privatisierung. Und die Frage ist dann, wieso ist das auch oder wieso kann das auch Finanzialisierung sein? Und ich denke eben, es muss nicht immer Finanzialisierung sein. Finanzialisierung passiert dann, wenn man einen Finanzakteur wie zum Beispiel einen Investitionsfonds oder eine Bank involviert. Zum Beispiel werden dann diese Vermögenswerte wie zum Beispiel ein Wohnhaus oder so, was privatisiert wurde, kann dann verwendet werden als Sicherheit für einen Kredit für den neuen Eigentümer. Und ich argumentiere, dass dann in diesem Fall zum Beispiel Privatisierung zu Finanzialisierung führen kann, weil dann auf einmal das Wohnhaus nicht mehr nur ein Wohnhaus ist, sondern auch eine Sicherheit für einen Kredit. Und das wird dann auch anderen Logiken unterworfen. Ja, was passiert dann zum Beispiel, wenn man den Kredit nicht zurückzahlen kann? Dann geht das in ein neues Eigentum über, zum Beispiel. Also ich denke, dass Privatisierung zur Finanzialisierung führen kann, aber eben nicht muss. Und da kommt es dann oft auf die speziellen lokalen Bedingungen an und wie genau Privatisierung abläuft, weil da gibt es ja auch unendlich viele verschiedene Arten, wie das passieren kann. Also erster Kanal, Privatisierung. Zweiter Kanal, ich habe gerade gesagt, dass neue Eigentümer von privatisierten Eigentum, eben zum Beispiel das Wohnhaus, können das dann als Sicherheit für einen Kredit verwenden. Aber genauso kann das auch die kommunale Regierung direkt machen. Also und das passiert immer häufiger. Also da gibt es einige Literatur, die ich in meinem ersten Papier zitiere, die sich das in England, vor allem London, anschauen. Aber da passieren dann so Sachen wie zum Beispiel, dass die Kommune ein Wohnhaus besitzt und dann vielleicht noch ein zweites bauen möchte, aber sie haben nicht genug Geld, um das zu tun. Und deswegen versuchen sie, einen Kredit zu bekommen, um dieses Wohnhaus zu bauen. Und als Sicherheit für diesen Kredit wird dann teilweise das Wohnhaus angegeben oder sogar so erwartete Einkommensflüsse, wie zum Beispiel die zukünftigen Mieten von dem neuen Haus. Und ich argumentiere in diesem Papier, dass das auch eine Art der Finanzialisierung ist. Okay, das war der zweite Kanal. Im dritten Kanal geht es darum, dass viele Kommunen eine andere, ein bisschen aktivere Art des Schuldenmanagements aufnehmen. Und zwar geht es dann darum, dass Kommunen nicht mehr nur durch quasi klassische Kredite sich Geld borgen, sondern auch neue Instrumente für ihr Schuldenmanagement verwenden, wie zum Beispiel Anleihen oder Derivate. Und zwar bei den Anleihen geht es darum, dass die Kommunen durch die Anleihen ein größeres Pool an Investoren potenziell, also in der Theorie zumindest, zur Verfügung haben, die dann in ihre Schulden investieren können. Und das könnte die Kosten für Kredite senken in den Kommunen. Bei den Derivaten geht es auch quasi darum, dass man die Kreditkosten senken müsste, zum Beispiel durch Währungsswaps oder Zinssatzswaps. Vierter Kanal ist, dass einige Kommunen angefangen haben, in verschiedene Finanzinstrumente oder kommerzielle Investitionen zu investieren. Also quasi zum Beispiel in ein Unternehmen oder in England gab es hier gerade ein Beispiel, wo eine Kommune in eine Solarfarm investiert hat. Und da geht es dann teilweise natürlich darum, zum Beispiel die lokale Wirtschaft zu fördern. Aber andererseits kann es halt auch sein, dass es da hauptsächlich darum geht, Gewinne zu erzielen, um den Haushalt zu stärken, um neue Einkommensströme zu kreieren. Das sind quasi die vier Kanäle, die ich ausgehend von der bestehenden geografischen Literatur identifiziert habe. Also Privatisierung, die Kreditaufnahme gegen kommunales Eigentum, Änderungen im Schuldenmanagement und finanzielle Investitionen der Kommunen.
Danke dir, Hanna, dass du die vier Kanäle uns näher gebracht hast. In deinen Verschriftlichungen schreibst du sowohl von Chancen als auch von Risiken, wenn Kommunen an den Finanzmärkten teilnehmen. Könntest du einige der größten Risiken erläutern und auch vielleicht, ob es da Schutzmechanismen gibt?
Ja, vielleicht nur kurz zu sagen, also ich denke, das ist wieder ein relativ nuanciertes Thema, weil ich denke, aus der Perspektive von einzelnen Kommunen macht das natürlich voll Sinn, diese Arten von Strategien zu verfolgen, die ich gerade besprochen habe, wenn das dann heißt, dass man zusätzliches oder alternatives Einkommen generieren kann. Und vor allem, wenn das dann bedeutet, dass sie Dienstleistungen, öffentliche Dienstleistungen anbieten können, die sonst vielleicht nicht zustande gekommen wären. Aber das ist natürlich auch mit Risiken verbunden. Also einerseits gibt es natürlich ganz klar ein finanzielles Risiko. Also ich habe vorhin kurz besprochen, dass manche Kommunen anfangen, sich Geld zu borgen und als Sicherheit zum Beispiel zukünftige Einnahmen verwenden. Und das ist natürlich mit viel Unsicherheit verbunden. Also wenn es dann darum geht, dass wir uns Geld ausborgen, um ein neues Wohnhaus zu bauen und dann die zukünftigen Mieteinnahmen dazu verwenden, um den Kredit zurückzuzahlen, dann muss das natürlich auch passieren. Also dann muss dieses Wohnhaus gebaut werden und dann müssen Leute dort einziehen und die müssen dann halt die Miete zahlen. Und in der Zwischenzeit können natürlich tausend Dinge passieren, die das dann unmöglich machen oder die dann bedeuten, dass diese Einkommensströme halt einfach nicht passieren. Und was passiert dann? Also dann hat man einen Kredit, aber nicht unbedingt die Mittel, um ihn zurückzuzahlen. Und bedeutet das dann, dass man von irgendwo anders Geld auftreiben muss? Also müssen dann Mittel umgewidmet werden zum Beispiel? Heißt das dann, dass es woanders in der Kommune Einsparungen gibt? Also das ist natürlich ein grundlegendes Risiko, also dieses Kreditrisiko. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht eins der Risiken, die am besten verstanden werden von Leuten in den Kommunen selber. Also zumindest sage ich das jetzt einfach mal so, basierend auf den Interviews, die ich gemacht habe. Und da gibt's auch individuelle Versuche, das besser zu managen. Zum Beispiel könnte man die Einkommensströme aus verschiedenen Projekten so poolen, um dann verschiedene Kredite zurückzuzahlen. Dass die Kredite nicht so fokussiert sind auf ein einziges Projekt, wo sehr viel passieren kann, sondern dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, das zurückzuzahlen. Aber es gibt dann auch noch andere Probleme, glaube ich. Also ein anderes, ich weiß nicht, ob Risiko das richtige Wort ist, aber ein anderes Ding, was bei der Finanzialisierung passieren kann, ich weiß auch nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ist, was bedeutet das für Demokratie? Also zum Beispiel sind diese Finanzinstrumente oft sehr komplex. Zum Beispiel, ich habe vorhin kurz erwähnt, so Derivatsgeschäfte, das war nach der Finanzkrise ein ganz großes Thema, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Österreich, wo Kommunen, zum Beispiel in Linz, ich erzähle jetzt einfach mal von diesem Fall, hat die Stadt Linz einen Fremdwährungskredit aufgenommen in Schweizer Franken und haben dann ein Derivatsgeschäft abgeschlossen über die Rückzahlungen von den Zinszahlungen. Und das wurde berechnet aufgrund des Wechselkurses zwischen Euro und Franken plus noch ein paar andere Dinge rundherum, die in diese Formel eingeflossen sind. Und auf jeden Fall war das anfangs relativ gut für die Kommune, aber dann hat sich auf einmal der Wechselkurs massiv gegen ihr Interesse entwickelt und auf einmal sind diese Zinszahlungen enorm gestiegen und das hat sehr große finanzielle Verluste bedeutet für die Stadt. Und diese Geschichte ist oft passiert auch in verschiedenen Kommunen in Deutschland. Falls das jemanden interessiert, da gibt es einiges an Literatur dazu. Da haben dann nämlich auch viele Kommunen die Banken geklagt, die ihnen diese Derivate angeboten haben. Kann man ja nachlesen. Aber was ich damit sagen will, ist, diese Geschäfte sind teilweise sehr, sehr, sehr komplex. Und das ist für die Bevölkerung, macht es das natürlich schwierig, die Stadtregierung zur Verantwortung zu ziehen. Aber auch für Leute innerhalb der Stadtregierung ist das vielleicht gar nicht so einfach zu durchschauen, was da genau die Risiken sind. Mhm. Und die verschiedenen Arten der Finanzialisierung werfen auch ein bisschen so die Frage auf, wer bekommt Einfluss auf die Stadtpolitik? Also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel sich Kommunen Geld von finanziellen Investoren aus der ganzen Welt borgen oder von finanziellen Investoren mit Interessen, die vielleicht nicht unbedingt genau die gleichen Interessen sind wie die der lokalen Bevölkerung. Wie viel Einfluss haben dann diese Investoren in die Anleihen zum Beispiel? Und das ist so ein bisschen dieser Bond-Vigilante-Story. Also wie sehr richten die Kommunen dann quasi ihre Stadtpolitik und ihr internes Management darauf aus, dass sie gute Konditionen von internationalen Finanzmärkten bekommen. Mhm. Heißt das, um quasi kreditwürdig zu wirken, würden die Kommunen dann vielleicht weniger investieren oder so in verschiedene Sozialleistungen? Es gibt sehr wenig Forschung dazu, welchen Einfluss die Investoren dann tatsächlich auf Kommunalpolitik haben. Ist vielleicht ein spannendes Forschungsthema, falls hier irgendwer zuhört, der nach einer Forschungsfrage sucht. Mhm. Ja, aber das sind ein paar Fragen, die sich stellen mit der Finanzialisierung der Kommunen. Und eine andere Frage ist, hat das einen Einfluss auf sozioökonomische und geografische Ungleichheit? Und zum Beispiel, wenn wir sagen, auf lokaler Ebene, also ich gehe wieder zurück zu diesem Beispiel, wo sich die Kommune Geld ausbeugt und als Sicherheit die zukünftigen Mieteinnahmen verwendet, mhm. da hat die Kommune dann ja auch ein Interesse, dass diese Mieteinnahmen relativ hoch sind. Bedeutet das dann, dass vielleicht das Bauprojekt ein anderes ist, also eins, was dann vielleicht mehr auf einkommensstärkere Bevölkerungsgruppen fokussiert, als es unter einem anderen Finanzierungsmodell der Fall gewesen wäre? Und auf lokaler Ebene kann dieser Kanal von Finanzialisierung zu Gentrifizierung führen, zum Beispiel. Mhm. Und auf nationaler Ebene sind wohlhabendere Kommunen wahrscheinlich besser in der Lage, diese Finanzinstrumente zu nutzen. Einerseits, weil sie vielleicht eine stärkere Wirtschaft haben oder mehr finanzielle Ressourcen, aber oft halt auch mehr personelle Ressourcen und Fachkenntnisse und so. Ja, also das sind so die Fragen. Also einerseits kann natürlich aus der Perspektive von individuellen Kommunen kann das ganz gut sein und vor allem, also wir kommen da sicher später auch noch zu sprechen darauf, aber einerseits kann Finanzialisierung den Kommunen helfen, ihre Dienstleistungen anzubieten, weil Finanzialisierung vielleicht manchen Kommunen helfen kann, ein bisschen mehr Geld aufzutreiben. Aber mhm. das muss nicht immer funktionieren. Funktioniert vielleicht in bestimmten Orten wie der Gegenden von London, aber jetzt nicht unbedingt irgendwo in einer postindustriellen Stadt im Norden oder so von England. Also da gibt es auch Unterschiede in der Art, wie Kommunen von der Finanzialisierung profitieren können. Und das bringt dann halt einige Fragen auf. Was hat das für einen Einfluss auf lokale Demokratie, aber auch auf Ungleichheit?
Mhm. Und quasi auch auf Ungleichheit zwischen den Kommunen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau. Ja. Also ich kann auch ein Beispiel noch bringen, wenn ihr
Ja, wollt. Gerne. Genau das wollte ich tatsächlich gerade fragen, weil du hast ja schon ein Beispiel dafür gebracht mit Linz so ein bisschen für eine Kommune, wo die Finanzialisierung negative Auswirkungen hatte.
Ja.
Kannst du auch ein Beispiel für eine Kommune nennen, die die Finanzialisierung irgendwie erfolgreich gemeistert hat oder deutliche positive Effekte von der Finanzialisierung sehen kann?
Ich glaube schon, also es gibt eben diese Literatur, die ich jetzt schon vorhin erwähnt habe auch, also wo verschiedene Kommunen in London neue Finanzierungsmodelle finden, um Wohnungen zu bauen. Und das ist schon ein positiver Effekt. Also ich glaube, es gibt ja auch eine riesen Wohnungskrise, auch gerade in London. Entschuldige übrigens, falls meine Beispiele da ein bisschen fokussiert sind auf England. Das ist,
alles gut.
Das ist, weil ich hier, ja, weil ich hier lebe. Und das irgendwie das Nächste ist für mich gerade. Aber diese Kommunen in London nützen eben das Finanzierungsmodell durch Kredite, wo sie die zukünftigen Mieteinnahmen oder die Immobilie selber als Sicherheit für den Kredit verwenden und schaffen es dadurch, Wohnungen zu bauen. Und das finde ich schon jetzt auch nicht nur schlecht. Also man muss da natürlich drauf schauen, was für Wohnungen werden da gebaut und was ist dann wirklich das, was da rauskommt und wem kommt das zugute. Aber ja, grundsätzlich kann das schon auch positive Outcomes haben. Also es ist vielleicht ein bisschen ein problematisches Mittel, aber teilweise kann es für einen guten Zweck verwendet werden, denke ich schon. Mich würde interessieren, falls hier irgendwer zuhört, der sich selber mit dem Thema beschäftigt, ob die irgendwie gute, positive Beispiele haben. Das wäre spannend. Mhm.
Und dann hattest du noch ein negatives Beispiel.
Ja, dann habe ich noch ein negatives Beispiel. Und zwar, also ich forsche jetzt gerade, das kommt auch noch aus meinem Doktorat, aber da habe ich noch nichts zu publiziert, hoffentlich irgendwann bald. Aber ich forsche in England zu einer Stadtentwicklungspolitik, die heißt Tax Increment Financing. Und da geht es quasi darum, dass man zukünftige Steuereinnahmen als Sicherheit für Kredite verwendet. Also sehr ähnlich zu dem Beispiel, was ich gerade besprochen habe. Mhm. Also quer durch England wurde das verwendet. Der Mechanismus ist so, die Kommunen können die zukünftigen Steuereinnahmen verwenden, um einen Kredit zu bekommen und das Geld dann in Infrastruktur zu investieren in bestimmten Gebieten, wo sie gerne Stadtentwicklung vorantreiben möchten. Und die Idee ist dann, wenn man diese erste Infrastruktur dort aufgebaut hat, also zum Beispiel die Straßen verbessert oder zum Beispiel auch Internetzugang verlegt. Mhm. Danach kommen dann die privaten Investoren und treiben quasi die Stadtentwicklung an. Also es ist so, die Kommune gibt den Ausschlag und die privaten Investoren und die Firmen und Developers kommen dann und bauen dann dort. Das Modell wird bezeichnet als eine Art, wie sich Stadtentwicklung selber finanzieren kann, also quasi durch die erste Infrastrukturinvestments kommen dann die privaten Investoren und dadurch steigen dann die Immobilienpreise und die Immobilienpreise sind die Grundlage für diese Steuer, um die es hier geht. Wenn die Immobilienpreise steigen, dann steigen auch die Steuereinnahmen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert natürlich dieses ganze selbstfinanzierende Modell nicht. Und dann habe ich mir angeschaut, ich verwende da eben Daten zu den Immobilienpreisen und habe mir angeschaut, ob es da irgendwie Evidenz gibt, dass das funktioniert und habe eigentlich nichts gefunden. Also keine Evidenz dafür gefunden, dass dieser Mechanismus funktioniert, außer in bestimmten Gegenden in London. Aber eben, wie gesagt, das wird quer durch England verwendet. Mhm. Also dieser grundlegende Mechanismus, da gibt es auf jeden Fall Fragen dazu, ob das wirklich funktioniert. Aber also das ist eine Politik, die nach der Krise angefangen wurde, wo es dann darum ging, wir müssen jetzt ein bisschen sparen und eben so selbst finanzieren. Und die Kommunen sollten einfach ein bisschen mehr eigenverantwortlich sein. Das war also dieser Diskurs, zumindest in England nach der Krise. Also die sollten nicht einfach so zum Staat gehen und dann denken, die bekommen einfach Geld, wenn sie das wollen, sondern sollen irgendwie mehr Verantwortung übernehmen. Und jetzt so 10, 15 Jahre, nachdem das eingeführt wurde, habe ich das Gefühl, dass dieser Diskurs von den Kommunen, zumindest den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass der sehr verinnerlicht wurde. Und obwohl das nicht unbedingt zu funktionieren scheint, sind die Leute, mit denen ich gesprochen habe, trotzdem da sehr große Proponenten von dieser Art von Finanzierungsmodell und geben auch diesen Diskurs einfach wieder. Also so, ja, wir müssen diese Art von Politik betreiben und es geht ja quasi nicht anders, weil wir können ja nicht mehr einfach darauf warten, dass wir Geld bekommen vom Ministerium. Und so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit und ein Gefühl der Alternativlosigkeit. Und gleichzeitig, also eben auch wenn dieser finanzielle Mechanismus nicht unbedingt funktioniert hat, hat diese Art der Politik aber trotzdem Auswirkungen darauf, was für eine Art von Stadtentwicklung betrieben wird. Und da komme ich wieder ein bisschen zurück zu dieser sozialen Ungleichheit, weil die Art von Projekten, die da gefördert wird, sind halt vor allem Projekte, die auf eine einkommensstärkere Bevölkerung ausgerichtet sind. Und zum Beispiel habe ich da mit einer Person in der Kommunalregierung gesprochen und die Person meinte so, eigentlich ist diese, also TIF, Tax Increment Financing, so heißt dieses Tool, ist das nicht nur ein Finanzierungsmodell, sondern auch eine Art, die Stadtentwicklung umzudenken. Also die Person meinte dann so, eigentlich heißt das, wir sollten das ganz anders angehen. Und wenn wir zum Beispiel ein Schwimmbad bauen wollen, dann soll es nicht mehr darum gehen, dass wir einfach dieses Schwimmbad haben wollen, weil das wäre nett, ein Schwimmbad zu haben, sondern der Gedankengang sollte vielmehr lauten, ist das ein Schwimmbad, was sich in 5 Jahren selbst finanzieren kann? Das Gefühl, was ich von diesen Interviews bekommen habe, ist, dass ja die finanzielle Rentabilität vielleicht ein bisschen stärker an Wichtigkeit gewinnt in der kommunalen Entscheidungsfindung und vielleicht dann teilweise ebenso soziale Überlegungen vielleicht ein bisschen verdrängt.
Mhm. Ja, vielen Dank, Hannah, für die Ausführung. Ich möchte nochmal auf einen Teilaspekt zurückkommen, und zwar zur Stadtpolitik, die du schon angesprochen hast. In unserer letzten Folge war Andres Musacchio bei uns zu Gast und von ihm kommt die Frage. Er möchte nämlich von dir wissen, wie kann eine Stadtpolitik im Rahmen der Finanzialisierung gestaltet werden, um Demokratisierungsprozesse zu stärken? Oder, fragt er, muss man aus der Finanzialisierung komplett raus?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Und ich glaube nicht, dass ich eine ganz konkrete Antwort darauf habe, eher so ein paar Überlegungen. Ja, einerseits geht es ein bisschen darum, also wie definieren wir überhaupt die Demokratie? Also da gibt es ja auch verschiedene Ansätze dazu. Ich glaube, Andreas Nölke hat da ein spannendes Papier dazu geschrieben oder ein Buchkapitel zu Demokratie und Finanzialisierung. Und der redet über quasi Inputs in demokratische Prozesse und Outputs von demokratischen Prozessen. Also Inputs wären dann quasi so, wie werden Entscheidungen getroffen? Wer hat ein Mitspracherecht? Und Outputs wären, ja, was passiert und wie sozialverträglich sind die Outputs von den demokratischen Entscheidungsfindungsprozessen. Und ich glaube, da haben wir eben vorhin ein bisschen drüber geredet, also sowohl, was da aus diesen Finanzialisierungsprozessen rauskommen kann, und das kann ja teilweise sehr sozial wünschenswert sein, also wenn dann zum Beispiel die Finanzialisierung ermöglicht, dass man mehr und hoffentlich bessere Wohnungen baut, und gleichzeitig gibt es dann auch Überlegungen zu, wer hat da ein Mitspracherecht. Also ich glaube, das sind so ein paar Fragestellungen im Zusammenhang mit Finanzialisierung und demokratischen Prozessen. Und dann gibt es, glaube ich, 2 Arten, wie man drüber nachdenken könnte, wie können wir Demokratie verbessern in dieser Situation. Und einer ist vielleicht ein bisschen mehr bottom-up und der andere ist ein bisschen mehr top-down.
Mhm.
Diese Analogie verwende ich gerne heute. Also von der Bottom-up-Perspektive, also damit meine ich, was sind so lokale Alternativen quasi? Und ich glaube, vielleicht die bekannteste lokale Alternative wäre, oder einer der bekanntesten, ist das Preston-Modell. Vielleicht habt ihr davon schon gehört.
Mm-mm.
Preston ist eine Stadt im Nordwesten von England, so eine alte Industriestadt. Und die haben ein neues Stadtentwicklungsmodell geschaffen und das basiert auf verschiedenen Dingen. Aber unter anderem geht es darum, dass sie versuchen, die zum Beispiel lokale Beschaffung zu stärken, also lokale Lieferketten zu stärken, vor allem in öffentlichen Institutionen, also in Sachen, die mit der Stadtregierung zusammenhängen oder Krankenhäusern oder so. Und Genossenschaften zu fördern, also Gemeinschaftseigentum. Und aber auch, und das ist vielleicht das Interessanteste von der Finanzialisierungsperspektive, haben die auch eine kommunale Pensionskasse und die Pensionskasse investiert in lokale Entwicklung. Also die haben quasi ja, einen lokalen Finanzinvestor, der in lokale Dinge investiert und das Geld von den kommunalen MitarbeiterInnen verwendet. Dafür. Und zu dieser Bottom-up-Perspektive gibt es einiges an Literatur im radikalen Munizipalismus. Bin mir nicht sicher, ob man das ganz so übersetzen würde. Aber diese Literatur erkennt quasi an, dass halt so ganz utopische Projekte auf ganz lokaler Ebene nicht überall funktionieren werden. Oder dass die nicht einfach nur einzeln und individuell passieren sollen. Und da geht es dann zum Beispiel darum, dass man verschiedene Kommunen vernetzt miteinander, um gemeinsam gegen diese Wettbewerbsbedingungen anzukämpfen, unter denen Kommunen zur heutigen Zeit oft im Wettbewerb stehen, um Gelder zu bekommen. Darüber sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen.
Mhm.
Und dann gibt's auch eher so überregionale Ansätze, wie zum Beispiel könnten wir eine überregionale Investitionsagentur oder so oder eine regionale Entwicklungsbank oder so uns vorstellen, die dann ein bisschen diese finanziellen Risiken, von denen wir vorher gesprochen haben, einschränken und Risiken poolen zum Beispiel. Das waren so ein bisschen die Ansätze, mit denen ich anfangen würde, diese Frage zu beantworten. Aber es ist eine ziemlich große Frage. Und ja, also ich habe das vorhin schon gesagt, aber mich würde es sehr interessieren, falls hier Leute aus Gemeinden, aus Kommunen zuhören, was da so passiert, ob es da irgendwie gute Beispiele gibt oder gute Initiativen, wie man in einem Zeitalter der Finanzialisierung gute demokratische Kommunalpolitik machen kann.
Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Also es gibt quasi Modelle, die so ein bisschen die Finanzialisierung anders gestalten wollen. Und das wäre quasi so dein Ansatz auf diese Frage, dass Finanzialisierung vielleicht nicht gleich Finanzialisierung ist, sondern man das auch sehr unterschiedlich gestalten kann.
Mhm. Ja,
ja?
Gut zusammengefasst, okay. Ja.
Ja, danke dir auf jeden Fall, Hanna. Wir würden jetzt mal eine kurze Auflockerungsrunde machen und nachdem wir uns hier jetzt schon das große Bier gegönnt haben, kommen wir jetzt mal zu einer Runde kurze zum Auflockern. Nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet. Und du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Okay, dann fange ich an. Was ist deine Lieblingswirtschaft, Kneipe oder Café?
Kneipe. Oder Café, ich bin mir nicht sicher. Kneipe. Kneipe und Café.
Und was ist dir wichtig, damit du dich dort wohlfühlst?
Dass es nicht zu laute Musik spielt und dass es freundliche Leute um mich herum sind. Nicht unbedingt nur meine Freunde, sondern auch generell die Besucher dieser Kneipe oder des Cafés.
Das Abstract von einem deiner Artikel ist zusätzlich auch in Mandarin abgebildet. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine gute Frage. Also das habe nicht ich geschrieben. Ich denke, das machen die Publikationen aufgrund vielleicht der Leserschaft. Also vielleicht haben die eine große Leserschaft in China, schätze ich.
Forschung oder Lehre?
Forschung, aber Lehre macht auch Spaß.
Die VWL könnte von der Wirtschaftsgeografie lernen.
Ein bisschen mehr so auf Nuancen zu achten.
Und umgekehrt?
Dass viele der Dinge, die den lokalen Handlungsspielraum von verschiedenen Akteuren beeinflussen, unter anderem einschränken, nicht auf lokaler Ebene festgesetzt werden, sondern aufgrund von Dingen, die auf eher nationaler oder globaler Ebene basieren.
Mhm. In der Vorstellung haben wir gehört, dass du dein PhD in Hertfordshire gemacht hast. Mag sein, dass einige von unseren HörerInnen noch nie von diesem Ort gehört haben. Warum sollte man da denn unbedingt mal hinfahren?
Nach Hertfordshire, die Uni, nur wenn du interessiert bist an heterodoxer Ökonomie, würde ich jetzt mal einfach so sagen, sorry. Aber der Nachbarort St. Albans ist ein super schöner Ort, ein schöner Ort ist zu besuchen. Und es ist anscheinend auch einer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, das habe ich mal so gehört und gebe das jetzt einfach wieder. Aber anscheinend hat der die höchste Dichte an Pubs pro Einwohner.
Okay.
Welches Buch, das du uns empfehlen kannst, hast du zuletzt gelesen?
Ich lese sehr viel Romane und das letzte, was ich sehr spannend gefunden habe, war The Man Who Loved Dogs.
Aha, das habe ich auch gelesen.
Das hast du auch gelesen?
Ja.
Das fand ich super spannend. Was denkst du?
Ja, ich fand's auch super gut. Von Leonardo Padura, ne?
Ja, genau.
Ja. Ach, cool. Was vermisst du in Österreich?
Das Brot.
Das kam so schnell.
Ja, das ist eine einfache Frage. Wir haben mal versucht, selber Brot zu backen, eine Zeit lang, aber das wird leider trotzdem einfach nie ganz, ganz, ganz genauso. Außerdem dauert es sehr lange.
Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
Beides. Pessimistisch, dass es wirklich sehr schlimm ist, aber optimistisch, dass das heißt, dass wir hoffentlich Wege finden, um die Klimakatastrophe zu adressieren.
Okay. Ja, nachdem wir uns jetzt kurz gestärkt haben oder kurz aufgelockert haben, kommen wir wieder zum Thema der Finanzialisierung. Und du hast uns ja schon einiges über die Gründe und Folgen der kommunalen Finanzialisierung erzählt. Jetzt möchten wir noch ein bisschen darauf eingehen, wie sich die Finanzialisierung im Zeitverlauf entwickelt hat und wie sie sich in verschiedenen Ländern auch unterscheidet. Dazu hast du nämlich auch geforscht. Und vielleicht erstmal zum Zeitverlauf. Ist es so, dass die Finanzialisierung in den letzten Jahren zugenommen hat? Und wenn ja, kann man da einen bestimmten Auslöser für festmachen?
Ja, also ich habe ja vorhin zu Anfangs diese vier Kanäle an der Finanzialisierung kurz durchbesprochen. Und was ich, also in dem Papier, auf das du gerade angespielt hast, habe ich mir so Daten von ganz Europa angeschaut, also so Eurostat-Daten, und habe gesehen, dass es gibt tatsächlich also einen Anstieg der Finanzialisierung in Bezug auf die Verschuldung und Diversifizierung der Verschuldungsinstrumente. Gleichzeitig stagnieren andere Kanäle der Finanzialisierung, wie zum Beispiel so Finanzinvestitionen der Kommunen. Und man sieht ganz gut, dass so im Durchschnitt die generelle Verschuldung der Kommunen sehr stark angestiegen ist, um die Krise herum, also so ziemlich gleich nach der Finanzkrise. Und unter anderem eben auch die Nutzung von Anleihen und nicht nur Krediten, die also Anleihen, die quasi zusätzlich verwendet werden. Und auch Derivate. Und ich glaube, da gibt es einige Gründe dafür. Entschuldige, also ich spreche nur über Europa. Mhm. In Amerika zum Beispiel gibt es da ganz andere Trends. Aber in Europa glaube ich, dass es da mehrere Gründe gibt. Unter anderem die niedrigen Zinsen, die es dann natürlich billiger machen, Kredite aufzunehmen. Mhm. Aber unter anderem auch die Sparpolitik, die nach der Krise gefahren wurde. Also Austerität zum Beispiel in England, aber auch in anderen Ländern in Europa, hat ganz stark die Kommunen und die Budgets von den Gemeinden betroffen. Also die haben auf einmal extrem viel Geld verloren von ihren Budgets und mussten alternative Geldquellen finden. Und da gibt es verschiedene Arten, das zu tun. Also zum Beispiel können Kommunen auf einmal Gebühren verlangen für Dienstleistungen oder Sachen wie Parkplätze oder sowas. Oder sie können Privatisierung betreiben, also halt Vermögenswerte verkaufen, was jetzt nicht vielleicht unbedingt die nachhaltigste Einnahmequelle ist, weil irgendwann gibt es halt nichts mehr zu verkaufen. Ne? Oder sie können Kredite aufnehmen, um Investitionen zu tätigen oder in verschiedene Instrumente investieren, um da irgendwie alternative Finanzgewinne zu erwirtschaften. Also ich denke, dass die Sparpolitik das definitiv vorangetrieben hat durch diesen Kanal, dass die Kommunen eben neue Einnahmequellen brauchten. Und andererseits, was das auch ermöglicht hat, das ist jetzt auch von Land zu Land verschieden, aber zum Beispiel in England ist es so, dass die Kommunen eine sehr niedrige Verschuldung hatten vor der Krise. Und da gab es dann natürlich Raum nach oben.
Du hast jetzt ja schon gesagt, dass quasi die Finanzkrise und danach die folgende Sparpolitik wichtige Treiber waren der Finanzialisierung. Kann man schon was dazu sagen, wie sich die Covid-Pandemie darauf ausgewirkt hat?
Mhm. Meine Papiere enden ja dann mit 2019. Also ich habe meine Forschung da vor der Covid-Krise beendet, weil ich mir gedacht habe, die Krise wird diese Dynamiken wahrscheinlich sehr stark verändern und habe dann eben auf die Periode davor fokussiert. Mhm. Aber ich glaube, also die Pandemie und dann die Inflation verändern natürlich den Kontext, in dem Kommunen Politik machen. Und das macht ja auch ordentlich Druck auf Finanzen. Also zum Beispiel wieder in England sind jetzt einige Kommunen, haben den Bankrott angemeldet, unter Anführungszeichen, weil auf einmal viele Einnahmequellen weggefallen sind, beziehungsweise mehr Ausgaben getätigt werden mussten, um halt so die Sozialversorgung sicherzustellen. Das sind jetzt eher nur so Spekulationen von mir, aber ich glaube, dass eben dieser Druck auf die Finanzen durch Covid und die Inflation eventuell dazu führen können, dass man versucht, dass private Firmen mehr eingebunden werden in Stadtentwicklung zum Beispiel. Das sieht man auch in England, wo es gerade große Debatten dazu gibt, dass man schauen muss, dass Investoren angezogen werden für Infrastrukturprojekte zum Beispiel. Und andererseits, glaube ich, macht die Inflation auch ein bisschen diesen Raum auf, dass man sich denkt, okay, also wenn ich irgendwelche Reserven habe, dann sollte ich die besser nicht einfach nur so unterm Kissen liegen haben, sondern vielleicht investieren, weil sonst verliert man ja Geld. Mhm. Also vielleicht kann die Inflation auch Druck darauf machen, dass Kommunen wieder mehr finanzielle Investitionen tätigen, die ihnen dann Einnahmen bescheren. Das könnte ich mir vorstellen, dass das passiert, aber ich habe noch keine empirischen Ergebnisse dazu gesehen.
Danke dir, Hanna. Eine deiner Studien vergleicht die Finanzialisierungspraktik in verschiedenen Ländern. Was hat dich denn am meisten überrascht in Bezug auf den Umgang der Kommunen in unterschiedlichen Ländern mit der Finanzialisierung?
Also diese Studie, von der du sprichst, da habe ich mir eben verschiedene Finanzialisierungsindikatoren angeschaut im Ländervergleich. Da habe ich eben diese Daten verwendet von Eurostat. Die gibt es einmal pro Jahr und auf Landesebene. Also ich habe da verschiedene Indikatoren, wie zum Beispiel, wie sehr alle Kommunen in Land A Anleihen nutzen, um sich Geld zu borgen zum Beispiel. Oder wie sehr verwenden alle Kommunen in diesem Land, in diesem Jahr Derivate. Also das ist ein sehr so aggregiertes Bild auf kommunale Finanzialisierung in verschiedenen Ländern. Und ich denke, naja, was mich persönlich überrascht hat, war, dass in den Fallstudien, die ich mir für das erste Papier angeschaut habe, wo ich eben diese Definition von Finanzialisierung aufgestellt habe und die verschiedenen Kanäle, da ist ganz viel, sehr, sehr, sehr viel von der Literatur fokussiert auf England. Und im Ländervergleich ist England aber eigentlich überhaupt nicht wirklich präsent. Also wenn wir uns nur anschauen, wer es am meisten finanzialisiert quasi. Da sind eher so die Vorreiter Länder wie Deutschland oder Österreich oder Schweden und Spanien bis zu einem gewissen Grad. Und dann dachte ich so, ja, was haben diese Länder gemein miteinander? Und ein Ding ist, dass die alle relativ dezentralisiert sind. Also da haben die Kommunen generell viel mehr dezentralisierte Regierungsstrukturen. Ganz anders als in England zum Beispiel. Und dieses Papier handelt dann davon, quasi wie beeinflussen so institutionelle Faktoren wie eben die Dezentralisierung oder makroökonomische Faktoren, wie eben so Sparpolitik oder die Entwicklung des Finanzsektors in einem Land, wie sehr beeinflussen die, zu welchem Grad Finanzialisierung innerhalb der Kommunen stattfindet. Also es führt vielleicht so ein bisschen zurück zu diesem Punkt, den ich vorhin gerade aufgebracht habe, in den kurzen, dass eben die Kommunen nicht in einem Vakuum ihre Entscheidung treffen, sondern in einem Kontext, der unter anderem von Sachen beeinflusst wird, die außerhalb des lokalen Kontexts stattfinden. Also das fand ich spannend und mein Fokus liegt ja auch auf England, deswegen dachte ich eigentlich, das wird viel präsenter sein in dieser Studie. Aber gleichzeitig kann das natürlich daran liegen, dass in Großbritannien eine andere Art von Finanzialisierung stattfindet oder nicht diese Indikatoren, die ich mir angeschaut habe, sondern dass da was anderes passiert. Oder dass nur eine kleine Gruppe an Kommunen vielleicht Finanzialisierung betreibt und das würde dann eventuell im Ländervergleich untergehen, wo ich mir ja quasi das Level von allen Kommunen in einem Land anschaue.
Das wäre vielleicht, weil du auch meintest mit den dezentralen Ländern, dass dort die Finanzialisierung stärker ausgeprägt ist. Kann sein, dass es einfach in zentralistischen Ländern so ist, dass die Finanzialisierung auf einer anderen Ebene stattfindet und das Geld dann nur an die Kommunen gegeben wird. Also dass quasi auf einer höheren Ebene die Finanzialisierung betrieben wird und das Geld dann weiterverteilt wird und deshalb eigentlich es vielleicht nicht weniger Finanzialisierung gibt, sondern nur auf einer anderen Ebene.
Ganz genau, das ist ein sehr guter Punkt, ja.
Okay. Und ansonsten findest du auch, dass die kommunale Finanzialisierung in Süd- und Osteuropa weniger stark ausgeprägt ist als jetzt in Nord- und Westeuropa. Wie erklärst du dir das?
Ja, das fand ich auch spannend. Also auch mit diesem Ding, dass ich ja vorhin gerade gesagt habe, in eher dezentralen Ländern findet mehr Finanzialisierung statt. Und soweit ich weiß, ist in vielen Ländern in Zentral- und Osteuropa gibt es ja eigentlich relativ dezentrale Strukturen. Mhm. Und Finanzialisierung passiert offensichtlich anhand dieser Indikatoren sehr viel mehr in Nord- und Westeuropa. Und ich habe dann ein paar Hypothesen aufgeworfen in dem Papier eigentlich. Und eine Frage, die ich mir stelle, ist, haben Kommunen in diesen eher peripheren Ländern vielleicht einen anderen, schwierigeren Zugang zu Finanzmärkten als Länder wie zum Beispiel Deutschland oder so? Und dazu gibt es auch noch keine Forschung oder sehr, sehr, sehr wenige Forschung. Und ich glaube, also was ich spannend fand an dem Papier ist eben dieser Ländervergleich, dieser sehr, sehr, sehr aggregierte Blick auf, so Bird's Eye Blick auf die Finanzialisierung von Kommunen in Europa. Aber ich glaube, es wäre eben super spannend, wenn Leute noch zum Beispiel so vergleichende Fallstudien dazu machen und sich kommunale Finanzialisierung anschauen in verschiedenen Ländern, also zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Polen oder so und in Spanien oder Portugal. Und dann kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr Detail herausfinden zu diesen Prozessen, warum Finanzialisierung an bestimmten Orten mehr zu passieren scheint als in anderen.
Ja, super. Herzlichen Dank dir. Und nachdem wir dich jetzt hier mit ganz vielen Fragen gelöchert haben, bekommst du zum Abschluss der Folge auch noch die Möglichkeit und darfst eine Frage für unsere nächste Gästin auf deinem Deckel bei uns hier hinterlassen. Als nächstes ist Martina Linatas von der FU Berlin bei uns zu Gast und wir wollen mit ihr über Ungleichheit und Erbschaften sprechen. Was würdest du ihr denn gerne hinterlassen oder an sie weitergeben?
Ja, ich habe gesehen, dass Martina auch zu Vermögensungleichheit und Klimawandel forscht. Und mich würde interessieren, was ist da genau dieser Zusammenhang? Und vielleicht auch, also du hast ja gerade gesagt, es geht um Ungleichheit und Erbschaften. Hat das auch Implikationen für Klimagerechtigkeit?
Sehr spannende Frage. Genau. Und dann noch als allerletztes kommen bei uns hier immer wieder Leute vorbei, die hier Plakate und Flyer auslegen für ihre Veranstaltung. Und Events. Möchtest auch du einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch für unsere Besucherinnen hier in der Wirtschaft hinterlassen?
Ja, ich habe tatsächlich nichts zu bewerben von mir selber. Aber ich habe gedacht, vielleicht einen Tipp für DoktorandInnen. Ich habe zu Beginn meines Doktorstudiums ein Seminar gemacht von Claudia Saar. Da ging es darum, wie man ein akademisches Papier aufbaut. Und ich glaube, das war eins der absolut nützlichsten Seminare, die ich im Doktoratsstudium gemacht habe. Und ich glaube, da gibt es Aufzeichnungen davon. Also vielleicht kann ich euch nachher einen Link schicken.
Perfekt, ja. Sehr gerne. Das hört sich sehr, sehr sinnvoll an. Ein guter Tipp.
Ja, wunderbar. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich möchte mich bedanken, zum einen bei unseren lieben ZuhörerInnen fürs Einschalten mal wieder. Ein besonderer Dank gilt zudem unseren Leuten am Stammtisch, die uns jeden Monat unterstützen und unsere Wirtschaft so am Laufen halten. Ihr seid toll. Ja, und wenn ihr auch dazugehören wollt zu diesem Kreise, dann sind auf jeden Fall immer ein paar Stühle frei. Ihr könnt bei Patreon zu StammgästInnen werden und in den Shownotes erfahrt ihr wie. Und Hanna, ein ganz besonderer Dank geht heute an dich für das spannende Gespräch und auch für deinen Besuch hier bei uns. Vielen Dank, dass du hier warst und mit uns über deine Forschung gesprochen hast. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht.